heute sportlich, wie ihr seht. Ne? Sehr sportlich. Ich hatte meine Oma, die ist jetzt schon, die lobt heute mit uns, aber ich denke mal ein paar Kilometer weiter weg von hier, ne? In den oberen Gefilden. Die Oma, das war eine tiefgläubige Frau und ich war damals so 5, 6 Jahre, kleiner Bub. Und manchmal durfte ich bei Oma übernachten. Und Oma war schon älter und sie hatte so eine Rituale. Ein Ritual war zum Beispiel das Gute-Nacht-Gebet. Ne? Und Oma hatte so ein paar Standardsätze. Und immer wenn sie betete, wusste ich, jetzt musst du dich zusammenreißen. Da konnte Oma nicht ab. Aber sie betete nämlich immer, Herr Jesus, bleibe bei uns, solange wir noch pilgern auf diesem Erdenpfade. Wisst ihr, das ist 35 Jahre her, aber diesen Satz, der hat sich in meinen Kopf eingebrannt, nicht weil ich so begeistert war, sondern ich musste immer mich so als Junge zusammenreißen, dass ich nicht vor Lachen losbruste. Dass ich nicht losbruste. Weil ich hatte da so eine blühende Fantasie und stellte mir meine Oma so ähnlich vor. Pilgern auf dem Erdenpfade, so stellte ich mir das vor. Und ich sage euch, das passte nicht zu meiner Oma. Die war was, alles was ganz anderes als so eine fromme Pilgerin mit Stock und ja, Ornat, volles Ding. Passte nicht zu ihr. Und jedes Mal, wie gesagt, manchmal konnte ich es nicht aushalten, dann habe ich losgelacht. Oma wurde dann immer etwas streng, das mochte sie nicht so. Heute, mindestens 35 Jahre später, dann denke ich, Oma hatte recht. Oma hatte voll recht. Man kann das Leben mit Jesus nicht besser beschreiben als ein Pilgern auf dem schmalen Erdenpfade. Auch wenn das ein bisschen sehr fromm klingt. Ich weiß ja nicht, wie das mal ist, wenn ich dann mal Enkel habe, ob ich dann auch anfange zu beten, Herr, bleibe bei uns. Solange wir pilgern auf diesem Erdenpfade, keine Ahnung. Und dann lachen die vielleicht wieder und dann gibt es die Geschichte zum nächsten Male. Aber das Pilgern auf dem Erdenpfad. Und ich möchte euch heute auf so eine Pilgerreise mitnehmen. Wir wollen mal zusammen pilgern. Ihr dürft eigentlich sitzen bleiben, genau. Aber naja, vielleicht sporne ich ja den einen oder anderen an, anschließend heute Nachmittag ins Internet zu gehen und sein Buch zu studieren und dann die Pilgerfahrt anzustreben, sein Urlaub, was weiß ich. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Pilgern auf dem schmalen Pfad. Ihr wisst ja, ganz oft bin ich beim WWW-Club. Und wir hatten da mal Geht es hier besser? Oder jemand muss sein Handy ausmachen. Vielleicht ist es einfach nur ein Signal. Macht das Handy aus. Keine Ahnung. Ah, ausgemacht. Wunderbar. Danke. irgendwann hatten wir mal das Thema, wo geht die Reise hin? Den Film deines Lebens. Und dann haben wir uns das so virtuell vorgestellt. Stell dir vor, du gehst ins Kino, freust dich auf einen tollen Actionfilm und auf einmal geht der Vorhang auf. Dann erscheint ein Schild, Achtung, Programmänderung, wir sehen heute der Film deines Lebens, Eva oder Hannah oder wie sie alle heißen. Und dann mussten die Kinder einen Film malen über ihr Leben. Ich habe das mal hier so mitgebracht, das sah dann ungefähr so aus, das war ein kleiner Film, das war so ein Stück Filmrolle und dann haben wir einfach mal so immer so das Leben in 10 Jahresabschnitten eingeteilt. Und haben dann mal geschrieben, wie stelle ich mir das Leben zum Beispiel mit 30 vor? Hochzeit, ein Kind, ein Haus, eine feste Arbeit und ein Reisen auf den Malediven. So ähnlich war das. Hat hier ein Kind gesagt, das stelle ich mir mit 30 vor. Spannende Sache. Ne? Ich fand das hochinteressant. Wisst ihr, das hat mich sehr belebt. Interessanterweise, ein Kind schrieb immer, oder ein Teenie, sind ja keine Kinder mehr, meine Güte, die würden mich hier ordentlich durch den Mangel nehmen, wenn ich ihr ein Kind sage. Die sagte dann, schrieb dann immer, in jedem Jahrzehnt schrieb sie, neben Heiraten und Malediven und was weiß ich nicht alles, schrieb sie, ein Erlebnis mit Gott. Das fand ich richtig cool. Weißt du, fest eingeplant, mindestens einmal in 10 Jahren, vielleicht kann man das auch jedes Jahr planen, will ich ein Erlebnis mit Gott machen. Also ein richtiges, ne? Ein richtiges Erlebnis mit Gott. Das fand ich toll. Tolle Planung, wenn ich das so einplane, ne? Ich fahre nach Hause und freue mich und denke, es war eigentlich ein schöner Nachmittag, wir hatten eine schöne Zeit oder ein schöner Tag. Und dann sitze ich im Auto und denke noch so drüber nach und es wäre so, es würde er mir neben mir sitzen, Jesus. Und dann sagt er, Martin, wie wäre es eigentlich, wenn ich mal in dein Kino komme? Wenn wir mal den Film deines Lebens angucken. Und dann dachte ich so, ja Mensch, wieso bei mir? Die Teenies ist klar, die müssen sich darauf vorbereiten, aber mein Leben, das läuft doch. Ne? Verheiratet, 3 Kinder, Arbeit, was soll da noch groß kommen? Was soll da noch groß kommen? Also das läuft doch alles seinen geregelten Gang, was sollen wir da noch planen? Aber irgendwie hat mich der Gedanke nicht mehr losgelassen. Nur, weil ich Mitte 40 bin oder du Mitte 50, Mitte 60 oder Mitte 70, heißt das denn, dass das schon alles abgeschlossen ist? Oder sollte man vielleicht träumen und anfangen und sagen, Mensch, im nächsten Jahrzehnt, wir haben Anfang des Jahres, ne? 2015, das ist ja immer eine schöne Zahl, ne? Kannst ja planen bis 2025. Herr, das und das will ich erleben. Vor allem ganz viele Erlebnisse mit dir. Wisst ihr, das wäre mal was für einen Hauskreis, ne? Zettel, Film des Lebens. Manche Filmrolle ist vielleicht noch länger dann, manche Filmrolle kürzer, weil der eine länger, älter oder jünger ist. Das heißt aber nicht, dass wenn du 70 bist, deine Filmrolle unbedingt kürzer sein muss. Kann sein, dass du eine riesenlange Rolle hast und denkst, Herr, gerade jetzt, weil ich nur noch ein Jahrzehnt so geschätzt habe, da muss aber mal richtig was passieren. Ne? Da müssen wir aber noch mal richtig viel erleben. Das ist die große Frage. Was würde auf deiner Rolle stehen? Das wäre lebendig. Stell dir vor, heute beim Kirchenkaffee. Wir reden mal nicht über Sonstiges, sondern wir bauen alle eine Filmrolle. Und dann erzählen wir uns gegenseitig, du, das wünsche ich mir für die nächsten 10 Jahre. Im Hauskreis, wo auch immer. Es würde lebendig werden, ne? Man könnte Jesus dann diese Filmrolle hinhalten und beten und sagen, Jesus, das wünsche ich mir, dafür wollen wir kämpfen. Das ist mein Traum für die nächsten 10 Jahre, vielleicht für dieses Jahr. Wisst ihr, manchmal räumt man ja so grundsätzlich auf, kennt ihr das? So alle Jubeljahre räumst du mal alle Schubladen aus. Und ich habe, naja, das ist vielleicht ein bisschen, ja peinlich, was heißt peinlich? Ich habe mal mein Unterhosenschubfach aufgeräumt, ne? Da muss ja Oma sein, ne? Manches aussortiert, was nicht mehr so gängig ist und so weiter und so fort. Jedenfalls, ganz unten habe ich einen Zettel gefunden. Den konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber den hatte ich vor 15 Jahren geschrieben. Da war ich mal auf einer Freizeit und da sollten wir mit Jesus mal unsere Wünsche aufschreiben. Und die habe ich da oft geschrieben und damals wahrscheinlich gedacht, ja, im Unterhosenfach, da ist er gut aufgehoben, ne? Und dann habe ich diesen Zettel in den Händen und ich sage euch, ich musste fast heulen, weil ich so bewegt war, weil ich merkte auf einmal, die ganze Liste hatte Gott abgearbeitet. Alles war eingetreten, so wie ich es erbeten hatte vor 15 Jahren. Das hat mich total bewegt, weil ich merkte, Mensch, du kannst mit Gott Visionen träumen, du kannst mit Gott Pläne schmieden. Er will das vielleicht sogar. Vielleicht passiert so wenig, weil unser Zettel immer leer ist. Schauen wir mal, was passiert. Gehen wir es mal an, ganz ruhig. Aber vielleicht will er sogar, dass du mit ihm Pläne schmiedest und vielleicht große Zettel vollschreibst und die dann irgendwann vergisst und feststellst, irgendwann, Jesus hat dir alles in Erfüllung gebracht, was wir uns damals gewünscht haben. Wir machen weiter mit unserer Pilgerreise. Die Frage ist, zuallererst muss man uns stellen, was ist eigentlich das Ziel der Reise? Es gibt ja Leute, die sagen, dabei sein ist alles. Der Weg ist das Ziel. Das macht man so, wenn man aus sportlichen Gründen seine Runden um Schäfersee läuft zum Beispiel. Bei uns ist so ein See, der Schäfersee. Ich bewundere die Leute, ich habe das auch mal versucht. Die rennen da einfach ohne Ziel. Ne? Die rennen eine Runde, zwei Runden, drei Runden, manche 10 Runden. Die rennen und rennen. Und du hast immer den Eindruck, die rennen, aber kommen nie an. Ne? Das ist ganz komisch. Ne? Also der Pilgerer, ne? Der ist ein himmelweiter Unterschied, der rennt nicht nur seine Runden, sondern wenn du pilgerst, weißt du, da die frommen Pilgerer, Santiago de Compostela, da diese Kirche in Spanien, da bei der großen Glocke und dem Weihrauchschwenker, da muss ich hin. Ne? Da muss man ein Ziel haben. Ansonsten pilgert man nicht, ansonsten macht man eine sportliche Wanderung. Oder ja, es ist vielleicht auch gut, um See zu rennen, wenn man Funde verlieren will, aber das hat mit Pilgern nun wahrhaft nichts zu tun. Die Frage müssen wir uns immer wieder stellen mit unserem Christsein. Was ist das Ziel des Christseins? Und wisst ihr, ich merke immer wieder, es gibt da ganz extreme Gruppen und es gibt immer noch viel Platz zwischen den Gruppen. Die einen, die lassen es ruhig angehen, ne? Chillen und grillen. Der hat ja sogar eine Bibel in der Hand. Ne? Wahrscheinlich ist das die Bibel, interpretieren wir mal rein. Ne? Die lassen es ruhig mit Jesus angehen. Ist gemütlich. Dabei sein ist alles. Komm ja jeden Sonntag hierher oder alle 14 Tage. Die einen, die anderen, das ist das ganze Gegenteil. Die ackern für den Herrn. Die ackern bis zur Selbstaufgabe, ohne bei dem ganzen Eifer zu spüren, dass da auch ganz viel unter die Räder kommt. Ist es das Ziel des Christseins? Zu ackern oder zu chillen? Was ist das Ziel? Oder ist es was ganz anderes? Oder geht es nach oben? Da oben, auf den Gipfel, da will ich euch nämlich heute mitnehmen. Es geht heute weder ums Ackern und ums Leisten für den Herrn, noch ums Chillen und ruhig angehen lassen. Alles hat seine Zeit. Aber heute geht es uns darum, um Gipfelbesteigung. Kennt jemand den Berg? Frage. Nigel nickt. Kennt jemand diese Aussicht? Frage. Nigel, du hast genickt. Wo ist es? Kennst du nicht? Also, wenn man den nicht kennt, ich sage euch eins, ich will euch heute das mal wecken. Ne? Also du kannst eigentlich nicht zu deinen Vorvätern oder Vormüttern versammelt werden, ohne da oben gestanden zu haben. Ne? Da muss man gewesen sein. Ich sage euch das, das ist einfach so. Das ist nämlich nicht irgendein Berg, sondern ich sage es euch, das ist der heiligste Berg der Deutschen, die Zugspitze. Ne? Also, da muss man gewesen sein, Leute. Also ich verstehe nicht, dass ihr überhaupt noch hier sitzt und nicht einfach jetzt guckt, wann kann ich da runter. Ne? Die Zugspitze, der höchste Berg, also kannst du nicht in einem Land wohnen, Leute, und nicht auf der Zugspitze gewesen sein. Ne? Bestätigendes Nicken, ich verstehe. Auf der Zugspitze, das ist einfach Pflicht. Ne? Deswegen buche heute deinen Urlaub, deinen Sommerurlaub. Ne? Die Zugspitze ruft. Ne? Okay. Ich dachte so, das muss man sich mal geben. Man muss mal auf der Zugspitze gewesen sein. Ne? Was braucht man zum Pilgern? Also nicht so locker mit der Seilbahn, 10 Minuten oben. Ne? Das ist ja, da wirst du ja eigentlich disqualifiziert wegen unsportlichem Verhalten. Ne? Das geht nur wahrhaft nicht. Sondern so richtig. Ne? Also man muss es sich richtig geben, 10 Stunden schwitzend, fast im Koma und dann da oben zu stehen und sagen, jeppi, ich habe es geschafft. Ich darf mich jetzt wirklich Mitbürger dieses Landes nennen. Also, was braucht man dazu? Man braucht natürlich die richtigen Schuhe. Ich kann es euch sagen, will jemand die Hand aufhalten? Echter Zugspitzendreck. Ich kratze dir noch ein paar Krümel drauf, kannst du bei dir in die Glasvitrine stellen, falls du möchtest. Wanderschuhe, ne? Du brauchst natürlich, im Zweiten, ne? Du brauchst jede Menge zu trinken. Was braucht man noch zum Pilgern? Naja, Wanderstock gibt es manche, vor allem die älteren Semester wegen der Kniescheibe und so. Ne? Du brauchst einen Hut wegen der Sonne, das ist viel wichtiger, sonst kriegst du da oben nämlich den Hitzestich. Weiß nicht, ob ich jetzt so predigen soll, das sieht ein bisschen komisch aus. Ne? Aber man braucht ganz viel Essen, Powerriegel. Aber wisst ihr, das Wichtigste auf der Zugspitze, neben guten Schuhen ist eine richtig gute Karte. Weil das ist nicht so, wie wenn du hier, was weiß ich, auf dem Kudamm laufen willst. Da ist nicht so viel mit Beschreibung. Und manche Wege sind dann nicht mehr ausgeschildert. Und wenn du da nicht eine Karte hast, wo du immer mal nachgucken kannst, da siehst du manchmal ganz schön trübe aus. Und das ist auch so ein Gebiet, das ist halt der schmale Pfad. Ne? Der ist nicht so gängig. Da läufst du auch manchmal eine Stunde und triffst keinen Menschen. Mit Fragen ist es dann schwierig. Ne? Und dein Handy kannst du auch vergessen, weil da oben ist nichts mehr mit Verbindung. Ne? Da stehst du dann da. Wenn du da nicht eine gute Karte hast, sieht es schlecht aus. Okay, ihr seid jetzt gerüstet, wir können den Gipfel erklimmen. Ne? Jetzt kann es losgehen. Vielleicht schaltet aber manch einer auch von euch jetzt ab. Der sagt, nee, mein Lieber, das Bergsteigen, das ist nichts für mich. Ne? Ich habe Höhenangst und außerdem meine Kondition und so weiter und so fort. Und manch einer sagt vielleicht, oh, Berge sind für mich total langweilig. Überall nur Steine, da gibt es nichts zu shoppen. Was will man da? Ne? Da ist ein bisschen Langeweile angesagt. Ne? Außerdem kann ich mir den tollen Gipfelblick auch mit einer Postkarte für 30 Cent kaufen. Da muss ich die Quälerei doch nicht haben, da hochzukommen. Ne? Und wisst ihr, wenn du das sagst, dann bist du so ein typischer Vertreter der Flachland-Tiroler, nennt man die. Ne? Das kann ich ja verstehen. Wir sind ein freies Land, man muss da nicht oben gewesen sein. Ne? Aber ich sage dir eins, wenn du einmal auf so einem Berg oben gestanden hast, ne, und wenn du einmal diesem Bann von dem Gipfelblick verfallen bist, von da an bist du bekehrt, von da an bist du ein anderer Mensch, dann gibt es beim Anblick von so einem Berg eigentlich kein Halten mehr. Und wisst ihr, ich mache jetzt keinen Wanderkurs mit euch. Für mich ist die Sache alles nur eine Parabel auf Jesus. Das ist nämlich ähnlich bei Jesus so, wisst ihr? Das ist so, der Laie staunt und der Fachmann wundert sich. Bist du nicht zu extrem, zu fanatisch? Lass doch mal die Kirche im Dorf. Ein bisschen Religion ist ja okay, aber so stramm. Das sagt der, der diese Berührung mit Jesus noch nicht erlebt hat. Der noch nicht gefühlt hat, wie es ist, wenn der Friede Gottes kommt, wenn seine Berührung kommt, wenn sein Geist über dich kommt. Wenn du erlebt hast, dass du auf der Straße mit Leuten betest und auf einmal fangen die an zu weinen, auf einmal fangen die an, die Sünden zu beichten und Gottes Gegenwart kommt runter und du spürst ihn, als wäre er neben dir. Wenn du das mal erlebt hast, dann bist du ein anderer Mensch. Dann gibt es für dich nur noch eins, mehr, mehr, mehr. Ich will mehr von dieser Gegenwart. Dann macht dich das so was von aktiv, dass du sagst, ich will diesen Jesus mehr in meinem Leben haben. Wenn du das noch nie erlebt hast, wenn das für dich böhmische Dörfer sind, wie man so schön sagt, dann hast du wahrscheinlich noch nie so eine richtige Begegnung mit Jesus gehabt. Dann kann ich dir nur einen Tipp geben. Du musst Jesus in dein Herz aufnehmen. Du musst ihn richtig einlassen. Es muss dich überfallen sozusagen, seine Gegenwart, sein Geist. Alle anderen, die das kennen, alle anderen, die wissen, wie es ist, wenn Jesus kommt mit seinem Frieden, mit seiner Gegenwart, mit seinem Trost, manchmal auch mit seiner Zurechtweisung, wenn Tränen kommen und du weißt, ich muss eigentlich was ändern in meinem Leben. Die müsste es eigentlich Tag und Nacht zu diesem Jesus ziehen. Was ist das Ziel deiner Beziehung zu Jesus? Dabei sein ist alles. Ich hatte mal einen gekannt, das fand ich immer so abgefahren. Der sagte, ach Martin, besser im Himmel die goldenen Straßen polieren als ein Logenplatz in der Hölle. Ja, so kann man ja rangehen an die Sache. Kann eine Motivation sein, worum man hierher kommt. Goldene Straßen polieren, den Hintern gerade so zur Himmelspforte reinzuzwängen. Man kann sicherlich auch heiraten, nur damit man jemanden hat, der ein gutes Essen kocht. Ne? Oder damit man jemanden hat, der ihn immer wieder die Schrauben oder den Haken in die Wand bohrt. Wenn man so an Beziehung, an Ehe rangeht, dann wird die Ehe auch dementsprechend sein. Eine Art Zweckbeziehung. Aber stell dir mal vor, oder vielleicht war es ja bei dir so, stell dir mal vor, du lernst jemanden kennen, der so toll ist, der so interessant ist, der so spannend ist und dazu noch so lieb ist. Was würdest du sagen zu dem? Kannst du mal Probe kochen, komm zu mir? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, du wirst ständig überlegen, so war es jedenfalls bei mir. Ne? Ich sah sie, da hinten in der Ecke sitzt sie, und ich wusste, irgendwas musst du machen, damit die mindestens 60 Jahre bei dir bleibt. Ne? Irgendwie musst du sie für dich bekehren. Also bekehrt war sie schon, aber es gab nur noch ein Denken, wie bekehre ich sie? Also nicht zum Herrn, sondern zu mir. Ne? Das war die zweite Bekehrung sozusagen. Ne? Wisst ihr, genau das, was ich eben beschrieben habe, das ist die Beziehung zu Jesus. Das ist die Beziehung zu Jesus und das ist eigentlich, wie man so schön sagt, im Neudeutsch der absolute Gipfel. Ihn kennenzulernen und möglichst viel von seinem Wesen abzubekommen. Das ist es. Kommt zu Jesus, haben wir gesungen. Ne? Das ist ein unheimlich tolles Lied, aber im Grunde geht es genau darum, möglichst viel von diesem Jesus abzubekommen. Das ist eigentlich das Ziel von der Pilgerschaft, die wir hier machen. Wohin geht die Reise? Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Hiob 42. Wir kennen vielleicht die Stelle von dem Hiob. Das war letztendlich das Ergebnis des ganzen Leidens. Ich habe ihn gesehen. Ich weiß jetzt, wer er ist. Nicht mehr nur theoretisch irgendwo dahin abgespeichert, von der Predigt gehört, sondern ich habe ihn gesehen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel der Pilgerreise. Sucht Christus, heißt es da, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Das, wisst ihr, ich bin oft ein schludriger Mensch, ich verliere ganz oft Sachen. Ne? Und so suchen, wenn du deinen Schlüssel suchst oder das Portemonnaie, da, das geht oft nicht so, oh, ich gehe mal durch meine Wohnung, ach ja, in 3 Minuten habe ich ihn wieder, sondern es dauert manchmal einen halben Tag oder einen Tag und du wühlst alles durch. Ne? Das ist Suchen, sucht Christus. Das ähnelt, das kommt mir schon sehr nahe mit so einer Pilgerreise, ne? Auf so einem Bergklettern. Richtig, da gibst du alles. Ich will Christus suchen, ich will ihn haben. Ich will nicht eher ruhen, bis ich angekommen bin. Das ist eigentlich das Ziel. Das Ziel des Christseins. Ich glaube, jetzt, das Ziel ist klar. Wo geht's hin? Ich glaube, wir müssen langsam jetzt mal lossteigen. Ne? Vorrede genug, Ziel klar ins Blick genommen. Wie, jetzt wird es praktisch, wie, jetzt steig mal los. Ne? Der Gipfel muss ja heute noch erklommen werden. Ne? Der Start. Der Start. Jede Bergbesteigung fängt im Tal an. Das hat was Gutes. Ne? Schaut euch mal, wo ich angefangen habe bei der Zugspitze. Herrlicher Ausblick. Ne? Eine wunderbare Wirtschaft. Ne? Du gehst da vorbei und es riecht süßlich nach Sauerkraut und gebratener Schweinshaxe. Ne? Oh, richtig bayerische Lebensart. Und du musst dich echt zusammenreißen, dass du da nicht hängen bleibst. Ne? Dass du da nicht sitzt und denkst, ach, lass die Zugspitze, hier ist so gut, hier lass uns Hütten bauen. Ne? Ich bleib einfach da sitzen. Einfach gemütlich. Und wisst ihr, genau so fängt der Lebensweg, die Pilgerreise mit Jesus auch an. Und das ist das Gute. Das ist das Gute. Jesus fängt an und sagt, bevor wir losreiten hier, bevor wir auf den Berg steigen, bevor wir den Gipfel erklimmen, stärk dich erstmal. Das hat er mit seinen Jüngern interessanterweise auch am Anfang gemacht. Ne? Der hat ihn nicht zuerst losgeschickt auf die Reise und Mission und alles, sondern zuallererst hat er sie satt gemacht. Ihr kennt ja die Geschichte. Ne? Jesus nahm die 5 Brote und 2 Fische und blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte es den Jüngern, Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilten. Alle aßen, so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch 12 Körbe voll. Alle aßen so viel sie wollten. Ist das nicht herrlich? Satt werden bei Jesus. Jesus will, dass du nicht mit knurrendem Magen, mit knurrendem Seelenmagen rumrennst. Der will dich sättigen. Der will dir Gutes geben. Der mit Guten dein Leben sättigt, heißt es. Der will deine Seele satt machen. Jesus sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus will, dass dein ewiger Seelenbrand erlischt. Und wenn du dich wunderst vielleicht, dass es mit dir nicht vorwärts geht, dann vielleicht darum, weil du die erste Station noch gar nicht richtig kapiert hast, weil du immer noch so hungrig rumrennst, weil deine Seele noch nicht satt ist. Deswegen, Jesus lässt dich so lange da am frischen Wasser stehen, in seiner Gemeinde, in dem wunderbaren Gasthaus stehen, bis deine Seele satt ist. Er steigt nicht vorher mit dir auf den Berg. Zuallererst wird satt gemacht, die Seele. Und Jesus hat Zeit. Manch einer braucht 5 Jahre, um satt zu werden, weil er einfach so hungrig durch die Welt gegangen ist, weil er vielleicht noch nie satt gewesen ist in seiner Seele. Aber das Ziel von Jesus ist, dass du gesättigt an Leib und Seele losgehst. Damit Guten sättigt dein Leben. Er will, dass du nicht rumrennst wie ein Hungriger. Dass du nicht jeden Dreckpfütze austrinken musst des Lebens. So fängt Jesus an. Er führt dich zuallererst nach Hause. Aber wenn du meinst, wir bleiben da, nee, es geht weiter. Und das ist das Interessante bei Jesus. Er will nicht, dass du da hängen bleibst. Er will dich satt machen, aber er hat noch viel, viel, viel mehr vor mit dir. Und wir kommen jetzt zur nächsten Etappe. Ablegen heißt gewinnen, ist die nächste Etappe. Wisst ihr, wenn man die Zugspitze erklimmt, dann läuft man ewig 2 Stunden ungefähr an einem Bach lang. Du läufst immer gemütlich und du denkst immer, was haben die alle in den Reiseführern? Ist doch ein ganz gemütlicher Sonntagsspaziergang. Wo ist das Problem? Der Bach rauscht und du läufst immer weiter. Aber irgendwann, da kommst du an eine Stelle, da ruft der Berg. Ne? Da ist nichts mehr mit Sonntagsspaziergang. Ne? Dann geht's einfach los. Dann geht's den Berg hoch. Und da an der Etappe, ne, deswegen habe ich euch das Foto mal gezeigt, ich habe nicht fotografiert, wollen ja keine Menschen bloßstellen, da ist mir ein Mann begegnet, ich habe das schon mal erzählt in der Allianz, Gebetswoche, da ist mir ein Mann begegnet, das Bild werde ich nie vergessen. Ne. Der lief vor mir und das war ein Drama, der war ungefähr 3-mal so breit wie ich und er lief 3 Schritte, ich habe sie nicht gezählt, ne, vielleicht waren es auch nur 2, und dann schnaufte er und schnaufte und dann lief er wieder und dann blieb er stehen. Und ich hatte nur Mitleid mit dem Mann. Ich hatte nur Mitleid mit ihm. Aber ich konnte ihm selber nicht helfen, weil ich mit mir zu tun hatte. Er hatte einfach zu viel Ballast mit sich rumgeschleppt. Ich weiß nicht, ob er jemals da oben angekommen ist. Keine Ahnung. Aber er tat mir einfach nur leid. Er tat mir einfach nur leid. Und wisst ihr, ich hatte irgendwann mal so eine Rucksacktour durch Italien gemacht. Manchen habe ich das schon erzählt. Da ging es mir ähnlich. Wenn man so eine Tour macht, denkt man immer, hör mal, musst du an alles denken. 5 Paar Socken, 5 Paar Unterhosen, es kann ja auch kalt werden, noch einen dicken Pullover, ein paar Hosen. Und dann hatte ich mir einen ordentlichen Rucksack gepackt. Am Flugzeug haben sie gewogen, 17 Kilo oder was. Ne? Und das ging wunderbar. Bin ich dann losgelaufen. Irgendwann, am 3. Tag, war der nächste große schneebedeckte Gipfel vor mir. Und ich sank zusammen. Und dann gab es für mich die eine Frage, umkehren oder Rucksack entleeren? Umkehren oder Rucksack entleeren? Und ich sehe mich noch, wie ich da an der Mülltonne stand und alles, nagelneue Sachen, gute Sachen, Essen, Pakete weiße Spaghetti in die Mülltonne gehauen habe. Alles drin, alles drin, alles drin. Am Ende hatte ich, glaube ich, noch 8 Kilo in dem Rucksack. Die Hälfte, alles weg. Hatte dann noch 2 Socken, 2 Unterhosen, eine Hose, ein T-Shirt. Und dann bin ich losgegangen. Aber interessanterweise habe ich alle Berge geschafft. Wisst ihr? Und wo ich da so meine ganzen Sachen in die Tonne warf, Auf einmal stellte ich fest, so ist es im Glauben. Das war nämlich kein Opfern für mich. Das war echte Befreiung. Die Hälfte auf dem Rücken, da fühlst du dich viel befreiter. Dann geht es viel besser bergan. Da habe ich nicht einmal gedacht, oh, die schönen Sachen, die ich hätte wegschmeißen müssen. Ist das nicht ein Jammer? Und die gute Hose, meine Güte. Und wie wird es nur wehren, nur mit zwei Paar Socken? Wie soll ich das aushalten? Und der Geruch und alles. Das habe ich nicht einmal gedacht. Ich habe mich nur eins gab es für mich, ich habe mich nur unheimlich gefreut. Endlich ist der Ballast weg. Endlich ist der Rucksack leichter. Er rief seine 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Er befahl ihnen, nichts mitzunehmen, außer einem Wanderstab, keine Nahrung, keine Tasche, kein Geld. Sie sollten Sandalen anziehen, aber keinen zweiten Mantel mit sich tragen. Die armen Jünger, nee, die glücklichen Jünger, Jesus war barmherzig. Er wollte nicht, dass sie sich quälten. Stell dir vor, die wurden ja auch manchmal verfolgt. Manche Stadt hat sie nicht aufgenommen. Wie willst du das denn machen, mit so einem Rucksack dann rennen und fliehen? Ne? Jesus war einfach barmherzig. Er sagte, Leute, nehmt nicht so viel Klamotten mit. Das belastet euch nur. Ihr habt eine andere Vision. Ihr wollt den Berg erklimmen mit mir. Dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagt er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Wisst ihr, es sind ja nicht alles Sünden, die wir in unserem Rucksack schleppen. Das steht ja nicht alles auf dem Index. Aber wisst ihr, viele Dinge, die beschäftigen dich und lenken deine Aufmerksamkeit weg von ihm, weg von Gott. Gott will dich erleichtern. Gott will dir nichts wegnehmen. Gott will dich erleichtern. Gott will, dass du nicht mit einem Bein ihm nachfolgst und noch mit einem anderen Bein in der Welt festhängst. Was dich ewig zerreißt, was dich quält. Zu wissen, eigentlich will ich ja mit Jesus leben, aber ich kann nicht, weil es mich festhält. Und Jesus will nicht, dass du so gefangen da drin bist. Er will, dass dein Rucksack leicht wird. Er sagt, meine Last ist doch leicht. Mein Joch ist sanft. Du musst dich nicht so abquälen. Und wisst ihr, an dieser Stelle, wo ich da mit meinem Rucksack da stand, ne, 16 Kilo, wenn du da stehst, da kannst du noch so viel um Hilfe schreien. Da kannst du noch so viel telefonieren, da kannst du noch so viel jammern und klagen. Das hilft alles nichts. Beten hilft da nicht. Ich sage das mal so ganz provokant, beten hilft da nicht. Da hilft nur eins, weghauen, wegschmeißen, vernichten, trennen. Das ist ganz praktisch. Dieser Schritt, da musst du eine Entscheidung treffen, ganz praktische Entscheidung. Du musst es tun. Da kannst du 5 Jahre da sitzen und sagen, Herr, befreie mich, Herr, befreie mich. Wenn du weiterhin Sklave deines Fernsehers bist, ne? Da kann Gott sagen, ja, hast du in der Hand. Ich brauche dich nicht befreien. Kannst du selber machen. Und das sind die Sachen, wisst ihr? Und Gott will dir nichts wegnehmen. Es geht nicht darum, wegzunehmen. Gott will dich befreien. Gott hat ein Ziel mit dir. Er will dich auf den Gipfel führen. Der will, dass du oben ankommst. Und dass du nicht die ganze Zeit dich plagst und quälst und irgendwelche Klamotten mit dir rumschleppst, die dir dein Leben eigentlich nur schwer machen. Nur schwer machen. Ich habe das ja schon mal gesagt, ne? Eine ganz praktische Sache. Ich habe immer gesagt, wir kommen bestimmt mit den Ältesten oder ein paar Männern und machen ganz praktischen Befreiungsdienst bei dir. Ne? Ganz praktischer Befreiungsdienst, ne? Ganz charismatisch. Ne? Draußen steht der Bus mit einem großen Anhänger. Wir kommen in deine Wohnung und wir machen ganz praktischen Befreiungsdienst. Ne? Alles drin in Hänger und zur BSR. Ne? Ganz praktischer Befreiungsdienst. Ne? Vielleicht beten wir gar nicht groß. Ganz praktisch Hand anlegen. Ne? Kannst dich hinterher melden, machen wir eine Liste. Ne? Montag die Wohnung, Dienstag der Fernseher, Mittwoch das Internet gekappt. Können wir alles ganz praktisch machen. Praktischer Befreiungsdienst. Wisst ihr, so erleichtert kommen wir dem Gipfel immer näher. So schaffen wir es wirklich. Wir sehen, die Luft wird dünn, wir kommen schon immer weiter. Und trotzdem sage ich, trotz Mini-Gepäck, diesmal war ich nicht so doof wie in Italien. Ich habe nur eine Flasche mitgenommen, kleines Rucksäckchen, eine Stulle und das war's. Ne? Diesmal war ich nicht so doof, einen riesen Rucksack da hochzubuckeln. Und trotzdem, irgendwann fällt es dir schwer. Irgendwann kommst du ins Schnaufen und dann biegst du um die Ecke und dann siehst du das, eine Wirtschaft. Ne? Wunderbar. Das kommt wie gerufen. Ne? Und ich sage euch, das war da wirklich so, ne? Wie im Reiseführer. Sonne, blauer Himmel und da saßen alles so Männers, ne? Bäuchle, ne? Mars vor dem Bauch, ne? Lederhose, so saßen sie da, ne? Noch Schnauzer so richtig. Ne? Also so wie alle Klischees erfüllt, ne? Bayerische Lebensart. Und ich bin dahin und dachte, herrlich, hier lass mich bleiben. Ich sank in den Stuhl, ach, so war gut, gleich bestellen und alles wunderbar, wunderbar. Da kann man so richtig versacken dann, ne? Bist du fertig und dann da so einzukehren, das, also was Besseres gibt es gar nicht. Ne? Aber ich sage euch, die Stelle war meine größte Versuchung. Die Stelle war meine größte Versuchung, ungefähr auf 2000 Meter hochgeklettert, das war meine größte Versuchung. Vor allem, da gab es so wunderbare, ihr seht sie da oben, diese gelben, so wunderbare Wegweiser. Da gab es nämlich einen bequemen Weg wieder runter ins Tal. Und ich stand da so und grübelte und dachte so, Martin, dann kam so Gedanken, ob du das wirklich schaffst, ob du dir nicht hier zu viel vorgenommen hast, ob du nicht vielleicht wieder hier gemütlich runterwanderst, noch ein bisschen da einkehren in der Wirtschaft, ne? Und dann kannst du doch heute schön Feierabend machen und wieder runterklettern. Irgendwann, kommen wir wieder mal zu unserem Pilgerpfad mit Jesus. Irgendwann werden die Jünger nämlich ganz entschieden vor die Wahl gestellt. Ich lese das mal. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken, denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Viele nun von seinen Jüngern, die das gehört hatten, sprachen, diese Rede ist zu hart, wer kann sie hören? Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Irgendwann werden die Jünger vor die Wahl gestellt, wie soll unser gemeinsamer Weg weitergehen? Wer bin ich für dich, fragte ich Jesus. Dein Lehrer? Dein Vorbild? Dein Leiter? Oder bin ich noch viel mehr deine Nahrung? Dein Trinken? Das ist eine sehr radikale Frage, die Jesus ihnen hier eigentlich stellt. Bin ich für dich deine tägliche Nahrung? Nimmst du mich so auf? Isst du mich? Trinkst du mich? Bin ich der Einzige, von dem du deine Kraft beziehst? Bin ich alles für dich? Würdest du das unterschreiben? Bin ich dein Essen und dein Trinken? Wenn das ja ist, müsstest du ihn ja täglich essen und trinken, ne? Weil du sagst, okay, nirgendwo habe ich sonst Kraft, nirgendwo kommt mir sonst Kraft in meinem Leben her. Er ist der Einzige, der mich wirklich reinwaschen kann und mich zum besseren Leben machen kann, Mensch machen kann. Und wisst ihr, kein Wunder, dass es heißt, viele gingen von da aus nicht mehr weiter. Es ging nur noch die mit, die wirklich diese Worte des ewigen Lebens mit dem Herzen gehört hatten, wo es tiefer gefallen war als nur hier rein. Weil alle anderen haben gesagt, ey, der ist zu extrem, das geht jetzt ein Stück zu weit. Gutes Vorbild, guter Lehrer, wegen mir auch Leiter, ich gehe immer mal mit hinterher, kann ich akzeptieren. Aber dass er mein Ein und Alles ist, dass ich alles von ihm beziehe, dass ich meine ganze Kraft, mein ganzes Leben auf ihn setze, das war vielen, vielen zu krass, zu hart, zu extrem. Und viele stehen dann in der Versuchung, gemütlich den Weg wieder runterzugehen. Die anderen versacken in irgendeiner Institution, richten sich's gut ein. Wisst ihr übrigens, die Institution kann auch die Kirche sein. Und ich meine das nicht kritisch gegen Kirche und Gemeinde. Wir brauchen sie, sie ist lebenswichtig für unser Glaubensleben. Und trotzdem gibt es Menschen, die sich gemütlich in Kirche und Gemeinde einrichten. Die dann, ja, ich bin doch immer in der Gemeinde, ich engagiere mich sogar für die Gemeinde. Aber wisst ihr, Gemeinde ist nicht dazu da. Die Wirtschaft, das war am Ziel vorbei. Die war dazu da, um dem müden Wanderer neue Kraft zu geben, zum Auftanken, und dann ging es weiter. Der Gipfel war das Ziel. In deinem Glaubensleben geht es nicht darum, dass du in der Gemeinde dich engagierst. Gemeinde ist nicht das Ziel des Glaubenslebens. Der Gipfel, Jesus, das ist das Ziel des Glaubenslebens. Da willst du hin und da sollst du hin. Und die Gemeinde ist, wenn es gut läuft, wenn es optimal läuft, eher so eine Kraftquelle, wo wir oft tanken. Irgendeine Besucherin hier aus der Gemeinde sagte mir mal nach dem Gottesdienst, so, jetzt haben wir wieder richtig oft getankt, jetzt kann es wieder losgehen. Und ich dachte, ja, wunderbar, wenn das so in der Gemeinde ist. Dazu ist Gemeinde da, aber sie ist nicht Zweck und Ziel deines ganzen Christseins. Schlimm, wenn man da drinne parkt und dauerhaft da bleibt und versackt. Große Gefahr für mich, diese Wirtschaft da oben, kurz vor Ende des Berges. Wir machen mal weiter. Leute, wir haben es gleich geschafft. Jetzt sind wir gleich auf dem Gipfel. Interessant, wenn du so eine radikale Entscheidung triffst und sagst, okay Jesus, alles bist du. Nicht nur gesunken, sondern das ist mein ganzes Leben. Meine ganze Kraft, meine ganze Nahrung, meine ganze Energie beziehe ich nur von dir. Dann wird es ganz schnell auf die Feuerprobe gestellt. Der letzte Abschnitt, wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir haben es gleich geschafft, wir sind gleich oben. Gleich gibt es den Gipfelblick. Aber das ist nochmal so, der Weg hat es nochmal in sich. Wisst ihr? Jedenfalls für mich als ungeübten Wandersmann war das die größte Herausforderung. Irgendwann hört nämlich der gemütliche, oder so gemütlich war er ja gar nicht mehr. Irgendwann hört der Wanderweg auf und dann hängst du an so einem Berg und da gibt es nur noch ein Drahtseil. Und links 800 Meter tief, rechts 500 Meter tief und du hast nichts mehr außer dieses Drahtseil. Und da kannst du dich dran langhangeln, wenn du hoch willst, oder du kehrst wieder um. Viel mehr Möglichkeiten hast du da nicht. Viel mehr Möglichkeiten gibt es da nicht. Du siehst von Ferne schon das Gipfelkreuz, golden leuchtet, und du denkst, eigentlich will ich da hoch. Aber du musst die Entscheidung fällen, gehe ich weiter? Hier kann dir auch keiner mehr helfen, weil der Weg ist so schmal, da passt gerade du lang und das Seil. Da kann man nicht zu zweit gehen, das geht nicht. Der eine stürzt ab, nur noch du und das Seil. Auch das erleben wir auf unserem Pilgerweg mit Jesus. Die letzte Etappe. Dann kommt Jesus und sagt, dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Weißt du, ich glaube, jeder, der so mit Jesus pilgert, jeder, der so mit Jesus unterwegs ist, der wird irgendwann dahin geführt, wo du nur noch Jesus hast und sein Wort, wo du nichts anderes mehr hast, wo keiner mehr neben dir gehen kann, wo keiner mehr Händchen halten kann, wo auch keiner dir aus der Gemeinde mehr helfen kann. Die können auch für dich beten, aber den Weg musst du alleine gehen. Da helfen auch keine gut gemeinten Ratschläge mehr. Und auch alles auswendige gelernte Wissen hilft dann nicht mehr. Da hat nur noch Jesus und du Platz auf diesem Weg. Und dann geht es darum, vertraue ich meinem Herrn, dass er mich führt, dass er mich da durchbringt. Und weißt du, ich finde diese Stelle immer wunderbar. Manchmal kommt der Petrus so schlecht weg, ne? Der da aussteigt, ne? Der dann versinkt und du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Aber ich ziehe den Hut vor Petrus. Der ist nämlich so einen Weg gegangen. Ne? Viele, viele bleiben einfach sitzen. 11 Jünger sind sitzen geblieben. Einer ist gegangen. Einer hat diesen Weg gemeistert. Und weißt du, wenn du diesen Weg gehst mit Jesus, wo dir keiner mehr helfen kann, ne? Wo keiner mehr neben dir stehen kann, da geht es manchmal auch drunter und drüber. Da macht man sich vielleicht vor Angst halb die Hosen voll. Ne? Da macht man nicht oft eine ritterliche Figur. Der Petrus hat keine ritterliche Figur da abgegeben. Aber eins erlebt man, das Drahtseil hält. Ich lebe ja noch, bin ja noch hier. Die Hand hält. Jesu Hand hält dich. Er hält dich. Weißt du, wenn du da durch bist, durch so eine Situation, dann weißt du wirklich, auf diesen Jesus kann ich mich verlassen. Seine Hand lässt mich nicht absaufen. Seine Hand bringt mich durch. Wenn du mal da durch bist, dann weißt du, das Drahtseil hält. Ich kann mich auf alle Drahtseile verlassen. Die halten mich einfach. Aber es ist ein kritischer Moment in unserem Glaubensleben. Vorsicht, Absturzgefahr. Der Weg des Glaubens, wisst ihr, der ist manchmal so wackelig. Für uns scheinbar so wackelig, dass man da leicht herunterstürzen kann. Die einen stürzen auf der rechten und die anderen auf der linken Seite runter. Die einen, die stürzen auf der rechten Seite ab, die sagen, auf dieses Drahtseil kann ich mich nicht verlassen. Ich brauche noch einen Gartenzaun. Ne? Ich muss das sichern. Das Gelände, das ist mir hier zu wackelig. Und wer weiß, ob dieses Drahtseil, ob diese Beziehung mit Jesus wirklich hält. Ne? Ich brauche unbedingt noch einen Gartenzaun. Und aus dem Gartenzaun wird ganz schnell eine hohe Mauer. Und dann pilgert man nicht mehr auf den Gipfel, sondern man pilgert zur Fraktion der Sadduzäer oder der Pharisäer und Schriftgelehrten. Man braucht dann Vorschriften und Verordnungen und Dienstanweisungen. Und man hat einen Gartenzaun gebaut und hält sich da drin auf. Aber der Gartenzaun hindert dich auch daran, auf den Gipfel zu steigen. Ist dann vielleicht alles sicher, alles solide, nur man kommt leider nicht oben an. Die anderen, die kippen auf der linken Seite runter. Ne? Die kippen ins Tal der Liberalität. Ach komm, nimm's mal nicht so eng. Man muss den Jesus doch aufs 21. Jahrhundert anpassen. Muss man doch heute mal so sehen. Ein bisschen locker nehmen. Ne? Und ich sehe nicht, dass unten im Tal, da wartet oft ein ganz anderer Wandersmann, ganz anderer Wanderführer. Ne? Der hat viele, viele Angebote parat. Ne? Alles Angebote, die nur ein Ziel haben. Dass du deinen Blick nicht mehr auf den Gipfel richtest, dass du weg davon kommst. Vorsicht, Absturzgefahr. Viele sind abgestürzt. Viele meiner Freunde, mit denen ich früher in meiner Jugend zusammen CDs und Schallplatten verbrannt habe, weil sie vom Teufel waren oder weil sie schlecht waren, so wie wir gedacht haben, die sind hier an der Phase abgestürzt. Die sind hier abgestürzt, weil die Angst kam, weil der Zweifel kam, weil man nicht mal wusste, wie geht's weiter. Aber es gibt auch die, die weitergehen, die dem Seil vertrauen und die oben ankommen, die bei Jesus ankommen. So sieht's aus, das Gipfelkreuz von unserem höchsten Berg. Ne? Das muss man mal gesehen haben, Leute. Ich konnte euch das nicht vorenthalten. Ne? Das musst du mal gesehen haben. Aber viel schöner als das Gipfelkreuz, sage ich dir, ist die tolle Aussicht, die du dann hast. Du stehst oben, alles ist klein und du kannst gucken, zig Kilometer weit, ne? Zig Kilometer weit. Und wenn man da steht und ein Faible dafür hat, eine Antenne dafür hat, dann fällt dir keine Worte mehr ein, wie du das beschreiben kannst, ne? Irgendwas hat das mit Herrlichkeit zu tun. Das hat irgendwas mit Herrlichkeit zu tun. Du siehst es. Du fühlst eine Freiheit, das ist wie so ein Glücksgefühl, kann man nicht beschreiben. Das ist wahrscheinlich auch das Ding, warum immer wieder so viele da hochsteigen und auch teilweise abstürzen. Es gibt ja auch immer wieder tödliche Geschichten dabei, wenn man so liest. Aber das ist das Ziel, warum viele Menschen da immer wieder hochsteigen, weil sie einfach dieses Gefühl wollen. Das ist eben echt der Gipfel. Ne? Was Höheres gibt es nicht, das ist der Gipfel. Wenn du mit Jesus ankommst, dann entdeckst du seine Herrlichkeit. Er wird dir größer und größer und wichtiger als je zuvor. Und wisst ihr, wenn du mit ihm so zusammen bist, dann wirst du seine Herrlichkeit annehmen. Ich kenne Menschen, Die sind oft gar nicht so die Prediger. Die haben diese Herrlichkeit. Die haben das. Und du siehst es, wenn du ihnen begegnest, du siehst es. Die haben das, die haben diese Herrlichkeit. Wahrscheinlich sind sie viel auf dem Gipfel mit ihm gewesen. Das ist für mich immer so ein Ziel, wo ich sage, Herr, das ist mein Ziel, lass mich so wehren, dass diese Herrlichkeit von dir irgendwie so ein bisschen in mir ist. Die können einfach lieben. Du möchtest den ganzen Tag in ihrer Nähe sein. Weil sie einfach Tag für Tag seine Herrlichkeit angeschaut haben. Und wer das nicht kennt, der schüttelt jetzt ungläubig den Kopf über solche Sätze. Das ist eben wie beim Bergsteigen, ne? Aber der Kenner solcher Herrlichkeit mit Jesus, der wird sagen, mehr, mehr, mehr von dir, Jesus. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Vaters vom Sohn, voller Gnade und Wahrheit. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen seien, eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Zwei Dinge noch. Wenn du oben bist, dann wirst du staunen und genießen mit diesem Jesus. Wisst ihr, was ich dann erlebe? Irgendwann sagt Jesus, schau mal da hinten. Schau mal da hinten. Siehst du da hinten diesen Gipfel? Das ist unser nächster Berg. Da geht's weiter. Der Gipfel, der ist wunderschön. Aber Jesus sagt, ich habe noch mehr Berge für dich. Vielleicht sogar höhere, bessere Aussichten. Ich will dich immer, immer, immer näher an mir ranhaben. Und du wirst wieder erleben, du wirst wieder verschiedene Versuchungen haben. Es wird wieder sehr schwindelerregend werden. Das haben Berge so an sich. Du wirst wunderbare Gasthäuser kennenlernen. Du wirst es gut tun und wirst immer näher und näher und näher an Jesus rankommen. Und noch was, wenn du oben bist, wirst du feststellen, komisch, dieser Jesus, den ich jetzt kennenlerne, es ist mir quasi so, als wäre der die ganze Zeit mein unsichtbarer Begleiter gewesen. Das ist der Unterschied zu mir und meiner Zugspitzwanderung und dem Pilgerweg mit Jesus. Ich musste alleine hoch. Aber wenn du mit Jesus pilgerst, wirst du irgendwann feststellen, ach hups, den Rucksack trägt er ja mir hinterher. Er trägt ja den Rucksack. Er trägt ja vielleicht die Sauerstoffflasche, wenn du, was weiß ich, auf Mount Everest steigen willst mit ihm. Er ist ja der die ganze Zeit, ach, und diese ganze Etappe, diesen furchtbaren Weg am Seil, auf einmal stellst du fest, Mensch, hat mich ja Huckepack genommen. Ich bin ja gar nicht wirklich gelaufen. Der hat mich ja Huckepack genommen. Wisst ihr, ich weiß nicht, wo du jetzt stehst. Ich weiß, wo ich gerade stehe, wo ich am Kämpfen bin, wo ich in der Wand hänge, am Seil mich festklammer. Wäre interessant, darüber mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Wäre interessant zu sagen, Jesus, ich bin leider versackt. Ich muss es dir bekennen, seit 3 Jahren hänge ich jetzt schon hier rum. Geht irgendwie nicht weiter. Hab mich eingerichtet. Aber ich glaube, ich habe wieder Lust gekriegt auf den Gipfelblick. Ich will mehr von dir. Oder vielleicht sagst du ganz unten noch im Tal und sagst, Jesus, 3 Jahre trinke ich schon hier aus dem Bach. Ich muss endlich mal satt werden. Ich will lossteigen. Oder vielleicht merkst du, weiß nicht, rennst schon 3 Stunden lang, ne? 3 Kilometer. Und du hast schon Schwielen hier, schon Blasen an deinem Rucksack, ne, weil du so viel mit rumschleppst. Aber du kannst dich nicht trennen von deiner schönen Hose. Aber du weißt, es geht nicht mehr. Ich bin fertig, ich bin erschöpft. Ich müsste sie eigentlich wegtun. Und vielleicht kannst du sagen, Herr, befreie mich von dieser Klamotte. Ich komme nicht selber los. Ich schaff's gar nicht. Ich schaff's nicht, die auszusortieren. Aber befreie mich. Ich muss frei werden, damit ich hochkomme. Damit ich den Gipfel erreiche. Amen.